Willkommen zu Faszination Medizin, einem Podcast aus der Uniklinik RWTH Aachen. Hier geht es um Menschen, die Medizin und Wissenschaft weiterdenken und die Zukunft des Gesundheitswesens gestalten. Wir wollen sie kennenlernen, wollen herausfinden, was sie persönlich antreibt, was sie inspiriert, wie sie die Leidenschaft für ihr Fachgebiet entdeckt haben und was sie dem medizinischen und wissenschaftlichen Nachwuchs mit auf den Weg geben möchten.
Ich bin zufällig freitagsabends um 5, wo man normalerweise in keinen Hörsaal mehr reingehen sollte, in eine Vorlesung gestolpert bei meinem späteren Doktorvater. Im Prinzip ist das Leben so ein bisschen wie ein Interrail-Ticket. Scheitern ist immer auch eine Chance.
Liebe Hörende, Faszination Medizin, Folge 2 der neuen Staffel. Ich bin heute nicht in der Klinik, sondern ich bin ein gutes Stück von der Klinik entfernt, im Institut für angewandte Medizintechnik, in der Abteilung Biohybrid and Medical Textiles bei Herrn Professor Jockenhöfel. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Jockenhöfel. Damit habe ich jetzt schon eigentlich jede Menge verraten, was ich gleich mit Ihnen auch besprechen wollte. Aber vielleicht macht es Sinn, weil Sie ja so eine Art Grenzgänger zwischen Ingenieurswissenschaften und Medizin sind, wenn wir Ihre Geschichte rückwärts erzählen. Vielleicht sagen Sie uns ein bisschen, wo wir hier sitzen und was Sie hier tun.
Ja, wir sitzen hier im Institut für angewandte Medizintechnik und zwar im Center for Biohybrid and Medical Textiles. Das klingt schon sehr, sehr interessant, aber das zeigt letztendlich, wir bringen biohybride Medizintechnik, lebendige Strukturen in Verbindung mit Textilien.
Das ist sozusagen ein Brückenschlag zwischen verschiedenen Professionen, so kann man es beschreiben, oder?
Ja, es ist ein Brückenschlag zwischen vielen Disziplinen, so muss man es eigentlich sagen. Wobei ganz so stimmt es auch nicht, weil unser Motto ist, der Patient oder der Mensch an sich ist eigentlich ein textiles Produkt. Wir sind eigentlich textile Verbundwerkstoffe, wenn man das aus der Materialwissenschaft betreibt. Also von daher ist eigentlich, beschreibt das, was wir hier tun, eigentlich nur das, was der Mensch eigentlich auch im Innersten zusammenhält.
Wie sind Sie denn hier hingekommen? Also wie ist so ein Werdegang? Also man kann sich ja wahrscheinlich schwer entscheiden, dass man mal sagt, das will ich später mal werden, weil Sie wussten vielleicht anfangs Ihrer Karriere noch gar nicht, dass es das später mal geben würde, so in der Form. Oder hat sich das direkt schnell abgezeichnet?
Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe einen sehr spannenden, interessanten Werdegang, als dass ich tatsächlich hier in Aachen angefangen habe, Medizin zu studieren. Ich habe hier auch Medizin studiert, bin so ein Aachener Urprodukt, muss man schon fast sagen. War zwar öfters weg, aber immer wieder zurückgekommen. Und eigentlich wollte ich Arzt werden und bin aber im Studium schon irgendwann zu dem Punkt gekommen, hey, wir sind hier in Aachen und hier sitzen die ganzen Ingenieure, was können wir mit denen eigentlich machen? Und bin zufällig freitagsabends um 5, wo man normalerweise in keinen Hörsaal mehr reingehen sollte, in eine Vorlesung gestolpert bei meinem späteren Doktorvater, Professor Mutagi, ein ganz faszinierender Mensch, der dort in einer Vorlesung mit 4 anderen Studierenden das Thema der künstlichen Organe behandelt hatten, vor allem der künstlichen Lungen. Und das war bei mir im zweiten, dritten Semester gewesen. Und das war so spannend und er hat mich dermaßen fasziniert und ist auch heute noch mein großes Vorbild, wie er seine Arbeitsgruppe und seine Ideen nach vorne gebracht hat, dass er mich schon vor dem Physikum dafür gewinnen konnte, bei ihm mit der Doktorarbeit anzufangen. Und so bin ich dann tatsächlich 5 Jahre im Keller, damals noch im Tierstall, der Klinik, in sein Labor versunken parallel zum Studium und hatte unheimlich Spaß und bin damit bei enorm vielen Ingenieuren begegnet, weil Professor Mutagi selber ist auch eben Ingenieur. Und ich habe gemerkt, da ist eine Synergie, die zu nutzen ist einfach wichtig. Und das hat am Ende vieles ausgemacht bei mir. Vieles ausgemacht auch in der Wahl meines Faches, das ich dann später in der Klinik angestrebt habe. Das ist nämlich die Herz-Thorax-Gefäßchirurgie. Und ich hatte dann eben das große Glück, tollen Mentoren zu begegnen, dann auch in der Klinik. Bin dann halt eben auf die klinische Seite erstmal gegangen, natürlich nach dem Studium.
Aber Sie sind vom Werdegang her sozusagen, Ingenieur wollten Sie nie werden ursprünglich mal, oder?
Sagen wir so, ich habe bei meiner Antrittsvorlesung, gab es mehrere Menschen, denen ich gedankt habe. Und einem, den ich besonders gedankt habe, war der Herr Fischer, der die Fischerdübel entwickelt hat. Warum? Weil meine Eltern so vorausschauend waren, uns sehr früh mit Technik in Berührung zu bringen und uns viel Fischertechnik geschenkt haben. Und man muss schon sagen, dass dieser Herr Fischer von Fischertechnik oder von Fischer Dübel letztendlich, der hat gesagt, wir haben einen Auftrag Kinder und Jugendliche zu entwickeln und so, ist Fischertechnik, obwohl es eine ganze Zeit nicht lukrativ war, trotzdem im Markt geblieben und hat mich sehr bereichert und sehr in Richtung Technik auch weiterentwickelt. Und davon profitiere ich heute noch. Das muss man ganz klar sagen, ohne hier jetzt Schleichwerbung für Fischertechnik oder Legotechnik oder was auch immer machen zu wollen. Aber ich glaube, das war ein ganz entscheidender Punkt. Nichtsdestotrotz war für mich immer die Verbindung zu Menschen sehr wichtig und deswegen war die Ingenieurwissenschaft für mich nie einfach, was ich ernsthaft angestrebt habe, zu studieren. Wenn ich jetzt ernsthaft sage, ist das nicht ganz wahr, weil ich war tatsächlich auch 4 Semester eingeschrieben im Maschinenbau und habe mir aber an dieser Stelle tatsächlich die Rosinen rausgepickt mit den Dingen, die mich interessiert haben, wie Fluiddynamik, Dinge wie Konstruktionstechnik, die ich dann auch eben für meine Doktorarbeit bei der Entwicklung von künstlichen Lungen, das war das Thema meiner Doktorarbeit, eben auch vorangebracht.
Aber Sie haben ja schon richtig Medizin abgeschlossen, Sie haben studiert, Sie haben Patienten behandelt, sind approbiert, also Sie haben als Herz-Thorax-Gefäßchirurg auch richtig, das sind ja keine kleinen Operationen, also Sie kennen das ganze Geschäft von A bis Z, das wird Ihnen ja heute sicherlich auch eine enorme Hilfe sein.
Das ist so, ich war 11 Jahre tatsächlich in der Klinik tätig, hier in Aachen vor allen Dingen, aber auch in Zürich und in Laar und zuletzt halt in der Oberarztfunktion in Luxemburg. Das war schon toll und man muss ja auch sagen, Herzchirurgie ist eine sehr technische Wissenschaft oder ein sehr technisches Fach. Das hat schon viel Freude gemacht an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz bin ich jemand, der Ideen entwickelt und sie gerne umsetzen möchte. Und ich habe Freude an der Forschung. Und das war auch in der Klinik immer so gewesen. Und ich habe das große Glück, mit Professor Messmer einen riesengroßen Mentor gehabt zu haben in der Klinik, der mir diese Möglichkeit gab, und wo wir in einer sehr lustigen Geschichte eigentlich dazu gekommen sind, dass ich Aachen verlassen habe, nach Zürich gegangen bin für 1,5 Jahre, um dort eben ein neues Fach aufzubauen, nämlich das Tissue Engineering im Bereich der Herz-Thorax-Gefäßchirurgie, um dann wieder zurückzukommen, das hier zu etablieren.
Und im Prinzip arbeiten Sie ja jetzt auch noch mit dem gleichen Organ. Also es geht um Herzklappen, Gefäßprothesen, biologische Herzschrittmacher. Sie sind der Disziplin ja treu geblieben, nur von einer anderen Seite heraus. Ja. Wollen Sie uns ein bisschen mitnehmen, was Sie da tun, was Sie da bewegt und was die Herausforderungen sind, denen Sie da begegnen?
Ja, was tun wir? Unser Ziel ist es hier in der Tat, lebendige Implantate zu erzeugen. Das war und ist unser Urauftrag in diesem Institut, nämlich zu sagen, wir wollen Implantate entwickeln, die sich an den Patienten anpassen, die, und das ist vor allen Dingen mein Fokus, pädiatrische Herzchirurgie, Kardiologie, zu sagen, Implantate zu schaffen, die mit in der Lage sind, mit den Kindern mitzuwachsen. Und das war diese Idee zu sagen, wir haben bis heute extrem viele Implantate, das sind aber tote Implantate, also klassische synthetische Implantate. Vor allem vorangetrieben durch die Luft- und Raumfahrttechnik sind Materialien, Technologien entstanden, die uns heute in vielerlei Hinsicht das Leben leichter machen und die Medizin enorm nach vorne gebracht haben. Trotzdem gibt es eben Lücken und sind diese Materialien an einer Grenze angekommen, wo es nicht weitergeht. Und da ist unser Traum und unsere Vision gewesen, zu sagen, wir machen ab jetzt komplett körpereigene Implantate. Das ist der Traum, den man als Tissue Engineering bezeichnet. Das heißt, wir nehmen die Zellen vom Patienten, züchten diese Zellen, bringen die auf eine Matrix, die sich nachher wieder auflöst und am Ende bleibt ein neues Gewebekonstrukt übrig, was eben komplett vom Patienten selber ist. Und so konnten wir die erste körpereigene, komplett körpereigene Herzklappe tatsächlich hier synthetisieren in verschiedenen Arten und Weisen. Es hat prinzipiell funktioniert und Sie hören schon das Aber. Aber das Problem ist es natürlich, wir müssen, wenn wir solche Implantate machen, gewährleisten, dass alle Implantate gleich gut sind. Und dort stoßen wir an eine ganz große Herausforderung und das ist die, dass jede Zelle, jeder Patient anders reagiert. Ihre Zellen wachsen schneller als meine, ihre brauchen vielleicht ein bisschen mehr das eine und meine brauchen ein bisschen mehr Zucker oder was auch immer. Und diese hohe patientenindividuelle Unterschiedlichkeit, der versuchen wir gerecht zu werden. Und wir versuchen letztendlich auch die Entwicklung solcher neuen Therapien auch vom Ende, also von der Klinik her zu denken. Und das heißt auch die Produktion dieser Implantate von vornherein mit in Betracht zu ziehen. Und da kommt jetzt die Textiltechnik wieder mit ins Spiel, von der wir am Anfang gesprochen haben. Nämlich wir sind textilverstärkte Komposite. Also macht es Sinn, letztendlich die Textiltechnik als eine Technologie zu nutzen, um möglichst stabile, robuste Prozesse zu erreichen. Und das machen wir im Prinzip hier am Institut. Das heißt, wir haben hier neben Petrischalen mit Zellen haben wir riesengroße Textilmaschinen, auf denen wir dann textile Stützstrukturen bauen, die am Ende unsere Implantate verstärken.
Diese Stützstrukturen, die müssen ja aus irgendeinem Stoff sein. Ne? Der Stoff muss ja dann irgendwie einerseits fest genug sein, um die Zellen zu tragen, andererseits aber so beweglich sein, dass er dann irgendwann auch wieder verschwindet, damit sich das Konstrukt dann von alleine... Woraus ist denn das?
Ja, das ist sogar... Auch diesen Weg sind wir weitergegangen. Also wir haben tatsächlich am Anfang vor allem mit degradierbaren Materialien gearbeitet, ähnlich wie die sich selbst auflösenden Nahtmaterialien im Operationssaal. Wir haben aber auch gemerkt, wenn wir bestimmte Materialien verwenden, wie zum Beispiel PVDF, es ist ein Material, Polyvinylchlorid, also komplizierter Name, einfacher Faden, können wir die auch als nicht degradierbare, also nicht sich auflösende Materialien verwenden. Und damit haben wir eine lebenslange Netz und doppelten Boden, der diese Implantate tatsächlich unterstützt. Und damit haben wir einen großen Schritt nach vorne getan im Hinblick auf Patientensicherheit. Und das ist natürlich immer das oberste Ziel. Wir wollen helfen und nicht schaden.
Dagegen muten die ersten Versuche, künstliche Herzunterstützungssysteme herzustellen, die immer quasi mechanische Pumpen sind, ne? Relativ ursprünglich noch an. Ne? Also wenn man das mal zu Ende denkt, was Sie da machen, dann habe ich ja irgendwann die Möglichkeit, im Prinzip alles, was ich brauche, künstlich zu erzeugen, ohne Immunsuppressiva verwenden zu müssen und es dann einzubauen. Ne?
Ja, genau. Das ist der große Traum, aber es ist auch noch ein langer Weg und es gibt viele Hürden. Mhm. Weil wir müssen immer denken, und auch das ist, wenn wir über Drucken sprechen, gibt ja auch hier die Kollege Horst Fischer zum Beispiel, der sehr aktiv im Bereich Drucken ist und dort dreidimensionale Konstrukte herstellen kann, auch mit Zellen, die eingebettet sind. Dann müssen wir aber immer dran denken, am Ende muss die Zelle dieses Gewebe bauen. Und das ist eben die große Herausforderung, der wir uns jetzt auch stellen, auch mit dem neuen Antrag, Graduiertenkollegeantrag, wo wir eben gerade diese sogenannte bioadaptive Produktion nach vorne bringen wollen.
Spannend. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein junger Mensch, finde ich extrem interessant. Wen suchen Sie denn? Suchen Sie Mediziner? Suchen Sie Ingenieure? Suchen Sie Biologen? Suchen Sie also?
Wenn Sie bei uns jetzt ins Institut gehen, werden Sie feststellen, wir sind hier eine Gruppe mit 35, 40 Wissenschaftlern. Sie werden Mediziner finden, Sie werden Biologen finden, Bioverfahrenstechniker, Materialwissenschaftler, eine ganze Menge Ingenieure, ein Teil Textilingenieure, um letztendlich auch diese Textilstrukturen umsetzen zu können. Und das ist vielfältig.
Haben Sie manchmal das Gefühl, dass unterschiedliche Wissenschaftsherkünfte, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Denkbilder erzeugen und dass Sie dann auch immer eine Übersetzungsarbeit leisten müssen, wenn Sie hier tätig sind?
Absolut, absolut. Das ist eine der herausforderndsten Aufgaben. Übrigens auch eine der Kernaufgaben in diesem neuen Graduiertenkolleg, was wir beantragen, wo es darum geht, wirklich die Disziplin so zusammenzubekommen, dass sie miteinander reden können. Wenn der Textiltechniker von einem Gewebe spricht, dann denkt der an ein Hemd.
Ja, habe ich auch. Ja,
oder an eine Tischdecke. Und wenn der Pathologe vom Gewebe spricht, denkt er an was ganz anderes. Das ist jetzt nur ganz trivial, die Oberfläche. Aber wir haben an vielen Stellen tatsächlich Verständigungsschwierigkeiten, beziehungsweise wir sind uns der Anforderungen der anderen nicht bewusst. Und das zeichnet durchaus auch alle Doktoranden, die dieses Haus hier verlassen, glaube ich, aus. Und sie sind von daher auch auf dem Arbeitsmarkt extrem beliebt und begehrt, weil sie eben in der Lage sind, diese Sprache zu sprechen und verständlich machen können, der anderen Disziplin, weil die anderen Disziplinen verständlich machen können, was sie wollen, was sie brauchen und was letztendlich notwendig ist, um ans Ziel zu kommen.
Jetzt ist ja so, Sie hatten es ja gerade so schön beschrieben bei Professor Mutagi Senior mit 4 Leuten gemeinsam. Das heißt, es war damals ja noch keine Massenveranstaltung in dem Sinne.
Nein, ne? Nein, auch die Arbeitsgruppe war eine schön kleine, ja. Das war schon toll. Ja.
Und jetzt ist ja ein bisschen die Frage, wie kriegt man denn Ihren speziellen Werdegang, der am Ende dann aber passgenau zu so etwas geführt hat, wie kriegt man den denn jetzt so hochskaliert, dass man viele Leute ausbildet und sagt, wir müssen ja genau an dieser Schnittstelle künftig weiter forschen und arbeiten?
Ja, ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die dann ihre Kliniktätigkeit aufgeben, um dann in die Forschung zu gehen und dann vielleicht sogar auch noch in ingenieurgetriebenes Fach einsteigen. Aber ich glaube, gerade wir haben in Aachen gute Chancen, Leute hier auszubilden. Also gerade der Masterstudiengang Biomedical Engineering ist ein wunderbarer Studiengang, der eine Relevanz in der Ausbildung schafft, aber auch eine Breite in der Anwendung. Das heißt, wir öffnen diesen Studierenden wirklich Wege, Möglichkeiten und bringen sie mit vielen Facetten der Medizintechnik zusammen, dass ich da wirklich tolle Leute habe, die auch bei uns später promoviert haben, zum Teil schon habilitiert sind und eigene Professuren bekleiden. Also ich glaube, da können wir durchaus hier in Aachen eine tolle Schmiede für neue Leute sein, die das verstehen. Und wenn ich das so sagen darf, ich habe ganz bewusst das genderneutrale Wort benutzt, Studierende. Das Tolle ist, Biomedizintechnik ist ein Fach, was unheimlich genderbalanciert ist, was mich unheimlich freut. Das heißt, wir sind hier am Institut, muss ich schon fast aufpassen, dass ich ein paar mehr Jungs einstelle, um es mal einfach so einfach zu sagen, weil wir ja zurzeit etwa 60-65% Frauenanteile haben, auch in den Führungspositionen. Und das macht, glaube ich, vieles aus in der Medizin. Technik, sie ist nicht so hardcore wie Automobiltechnik, sondern sie folgt halt eben auch einem klaren, humanen Ziel und Sinn. Und ich glaube, deswegen ist es auch so attraktiv an dieser Stelle.
Schön geschrieben.
Auch für weibliche Doktorandinnen und Kandidaten.
Wenn Sie sich heute auf einer Party vorstellen, sagen Sie dann, ich bin Mediziner, sagen Sie, ich bin Wissenschaftler oder wie beschreiben Sie sich?
Ich würde eigentlich sagen, eigentlich bin ich forschender Arzt, Punkt.
Okay. Ja? Gute Beschreibung.
Der Visionen hat, die er gerne umsetzen will und der immer angetrieben ist mit dem Ziel, ich bin nicht aus der Klinik rausgegangen, weil ich Spaß habe an der Forschung, sondern ich bin aus der Klinik rausgegangen, weil ich gemerkt habe, das, was ich machen will, ist so wichtig, dass es die volle Aufmerksamkeit braucht. Und dass ich kann es nicht mit einer Feierabendforschung bis in die Klinik bringen. Und deswegen habe ich gesagt, ich hänge meinen OP-Kittel an den Nagel, damit ich die Zeit und die Gelegenheit habe, die Ideen wirklich so zu entwickeln, dass sie am Ende beim Patienten ankommen. Mhm. Wenn ich ein Nature-Paper habe oder auch nicht, bin ich nicht glücklicher. Das mag bei anderen Kollegen in der Klinik anders sein. Bei mir ist die hochrangige Publikation etwas, worüber ich mich freue. Da wollen wir nicht drüber reden. Aber was mich glücklich macht und was mein Ziel ist, ist, wenn ich Entwicklung habe, die wirklich beim Patienten ankommt. Und deswegen habe ich ja auch unter anderem das Leibniz Joint Lab First in Translation mit auf den Weg gebracht und beantragt. Und Gott sei Dank ist es jetzt operativ seit diesem Jahr. Und auch im gleichen Grund versuche ich auch meine Doktoranden dahin zu pushen, sich auszugründen, wenn sie gute Ideen haben und zu schauen, können wir Dinge aus der Universität ausgründen, sodass wir sie wirklich auf den Markt bringen können. Das klingt jetzt sehr geldgierig, aber es geht nicht um das Geld. Es geht darum, nur wenn ich das ausgründe und wenn ich das industriell umsetzen kann, kommt es auch wirklich beim Patienten an.
Sonst haben Sie ja nur Prototypen.
Sonst habe ich nur Prototypen und der Patient hat am Ende nichts von. Wir wollen wirklich, und das ist vielleicht das Wichtige, wir wollen wirklich einen Beitrag leisten für den Fortschritt in der Medizin und das geht nur dann, wenn wir wirklich in der Lage sind, diese Dinge auch wirklich bis zum Patienten zu bringen und den Patienten auch kommerziell am Ende anzubieten.
Gibt es da hier in Aachen besondere Bedingungen? Also ich meine, Sie könnten ja wahrscheinlich irgendwo anders tätig sein. Es gibt ja noch andere Hochschulen mit diesen Forschungsschwerpunkten. Aber was ist hier besonders?
Ich glaube, Aachen hat schon was ganz Einmaliges. Also gerade die Verbindung Maschinenbau oder überhaupt Ingenieurwissenschaften und Medizin sind hier sehr stark ausgeprägt. Das ist nicht zuletzt ja auch unser Gründungsauftrag. Das ist das eine. Das zweite ist dieser Campus und die räumliche Nähe, die wir hier haben, ist genial. Schauen Sie sich München an, schauen Sie sich Berlin an. Wenn Sie von der einen Seite vom Campus, von der Charité zum Forschungscampus wollen, sind die eine Stunde unterwegs. Wir sind vom Helmholtz bis in die Klinik 2 Minuten über die Brücke. Das ist manchmal auch schon zu weit. Da muss man auch die Kollegen aus der Klinik manchmal wirklich an die Handschelle nehmen und über die Brücke zerren, um sie ins Gespräch zu bringen. Nein, das ist jetzt übertrieben. Aber es ist schon diese räumliche Nähe, die wir haben und diese Campus-Idee, wie wir sie hier leben. Schauen Sie aus dem Fenster, Sie sehen das Klinikum, Sie sehen das DWI Leibniz-Institut für Biomedizinische Technik hier gegenüber mit dem Kollegen Magnus, mit dem ich intensiv zusammenarbeite, Bioverfahrenstechnik, Sie sehen das ZBMT, alles in unheimlicher räumlicher Nähe und somit haben wir wirklich hier ein Epizentrum, was es aus meiner Sicht in ganz Europa in dieser Form nicht gibt.
Das ist eine richtige Clusterstruktur, ne?
Es ist eine Clusterstruktur, die wirklich auch gelebt wird. Und die Exzellenzinitiative, die uns alle sehr viel Energie gekostet hat, um hier erfolgreich zu sein. Aber die Exzellenzinitiative bin ich extrem dankbar, weil dieser Gedanke von der gemeinsamen Hochschule, von der gemeinsamen Sprache, von der Konvergenz der Disziplinen, ist durch die Exzellenzförderung tatsächlich nicht nur eine Spruchblase geworden, die sich sehr schön anhört, sondern ist wirklich Realität geworden hier in Aachen. Und davon profitieren wir. Interdisziplinarität ist nichts Besonderes hier mehr. Wir leben es einfach und es macht uns Freude. Und das ist immer der beste Motor, um dann auch eben out of the box zu denken und wirklich Sachen nach vorne zu pushen.
Jetzt haben wir ganz viel auch über intrinsische Motivation und so gesprochen. Ich finde das richtig inspirierend und ansteckend. Ich habe auch immer so eine Frage in meinem Katalog: Wie sah Ihr größter Frustmoment aus? Die meisten Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, Frust habe ich ganz selten mal, kommt vor, aber mache ich dann so und so. Jetzt haben Sie ja auch ein Buch geschrieben, Arzt sein heißt scheitern. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das passt aber zu der Frage eigentlich ganz gut. Können Sie mir dazu noch was sagen?
Ja, wobei das gar nicht der Frustmoment ist, weil, das muss man, glaube ich, immer schnell aufklären. Scheitern ist immer auch eine Chance. Also sich eines Scheiterns bewusst zu werden, ist eine Chance. Und Arzt sein heißt scheitern ist ein Buch, das tatsächlich, das ist zusammen mit einem guten Freund entstanden, der normalerweise große Unternehmen wie VW, BMW, viel Vorstände schult und weiterbringt. Und wir haben gesagt, eigentlich fehlt hier was. Eigentlich fehlt dieses Thema in der Medizin und wird dort eigentlich nicht adäquat behandelt. Und so sind wir zu dem Thema gekommen, wie können wir relativ einfach, auch für die Medizin, für die Kollegen in der Klinik letztendlich, Führung verständlicher nach vorne bringen in einem relativ einfachen System. Und das haben wir in diesem Buch, glaube ich, sehr schön beschrieben. Und wir haben es gemacht in einer Art und Weise, dass wir tatsächlich Geschichten aus dem wahren Leben. Also das Buch fängt an mit Jock, du Idiot, du bringst meine Patienten um. Sie können sich vorstellen, ich könnte das jetzt auch in einem Schweizer Dialekt sagen, dann wüsste man, wer das Pendant war, die tatsächlich so passiert sind, die aber auch zeigen, dass diese Dinge wichtig sind, sich damit zu beschäftigen. Und so hat man ein wirkliches Beispiel und kann anhand dieser Beispiele viel besser, nachhaltiger lernen und begreifen, wie kann ich meine Klinik, wie kann ich mein Institut besser an dieser Stelle auch führen.
Super. Zwei Fragen hätte ich noch. Die eine wäre, wenn Sie jetzt an junge Menschen denken, die sich für ein Studium entscheiden, aber die vielleicht auch zu Ihnen kommen wollen. Was wollen Sie denen mit auf den Weg geben? Was ist aus Ihrer Sicht wichtig?
Ich glaube, das Wichtigste ist, offen zu sein. Was mir heute, und ich gehe auch viel in Schulen und berichte von meinem Werdegang, berichte von den Dingen, die wir hier auch an der Hochschule haben, die wir in unserem Graduiertenkolleg, zum Beispiel auch in meinem Marie-Curie-Training-Netzwerk haben. Und viele glauben, und vielleicht habe ich es auch mal so geglaubt, man müsse sich sofort festlegen und damit ist die Welt fertig. Ich kann meinen Werdegang unheimlich schön linear erzählen, aber im Prinzip ist das Leben, ich habe das mal so verglichen, im Prinzip ist das Leben so ein bisschen wie ein Interrail-Ticket. Ja? Sie kaufen dieses Interrail-Ticket und wollen durch Europa reisen und haben vielleicht das Ziel, ich will unbedingt nach Athen und ich fahre nach Rom, nach da und da. Aber am Ende sind es Menschen und Orte, die sie beeinflussen und die ihren Werdegang bestimmen. Und die dann vielleicht das primäre Ziel zum sekundären, tertiären Ziel werden lassen. Und sie folgen auf einmal einen ganz anderen Weg und sie sind nachher irgendwo in Skandinavien oder was weiß ich, in Portugal gelandet. Und das ist auch gut. Und das ist das, was ich immer versuche, es klingt jetzt so arrogant, wenn ich sage, den jungen Menschen mitzugeben, aber das, was wir wirklich versuchen mitzugeben, seid offen und schaut, was euch begegnet. Und jeder, der ein Engagement hat, wird alles bewegen können. Davon bin ich wirklich überzeugt.
Wäre das auch was Sie sich selber zurufen würden, wenn Sie sich jetzt als junger Mensch sehen und sagen, wird ja alles gut?
Ja. Ich habe das Glück, natürlich auch unheimlich vielen tollen Menschen begegnet zu sein. Und tatsächlich, wenn Sie fragen, wo sind Sie gescheitert, natürlich gibt es Momente, wo wir frustriert waren. Aber genau diesen Punkt zu haben, Leute an der Seite zu haben, die einen weiterbringen, die einem helfen, den nächsten Schritt zu tun. Das ist eine Frage von Offenheit und die macht vielleicht verletzlich, aber man kriegt unheimlich mehr zurück, als dass man sich verletzlich macht. Deswegen ja, ich sehe das auch so.
Super. Vielen Dank, Herr Professor Höckenhöfel, für diese Einsichten und für das nette Gespräch. Danke.
Gerne.